Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo, willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herats, schön, dass ihr wieder dabei seid. Vor einigen Wochen am 24. und 25. Juni 2025 fand im niederländischen Den Haag der jährliche NATO-Gipfel statt. Bei dem Treffen haben die Mitglieder eine bis dahin noch nie dagewesene Aufstockung der Rüstungsausgaben beschlossen und darüber hinaus sich ihrer Beistandspflicht versichert. Es war der erste Gipfel unter der Leitung des neuen niederländischen NATO-Generalsekretärs Mark Rutte. Bei NATO-Gipfeln handelt es sich um ein 1949 gegründete Treffen des Nordatlantikrates auf höchster Ebene. Hier kommen die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs aller Mitgliedstaaten zusammen. Auch Vertreterinnen und Vertreter von NATO-Partnerstaaten können eingeladen werden. Bei den Gipfeln besprechen die Teilnehmenden, welche Ziele zukünftig für das Bündnis gelten sollen und wie die Zusammenarbeit gestaltet wird. Zentral ist dabei die Frage, mit welcher Strategie die NATO ihr Ziel der gemeinsamen Verteidigung weiterhin verfolgen kann. In der Vergangenheit wurde bei den Gipfeln beispielsweise die Aufnahme neuer Staaten und die Stationierung von Truppen in bestimmten Regionen beschlossen oder über die Höhe der Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten debattiert. Das Ergebnis der Sitzung in Den Haag ist hinlänglich bekannt. Die 32 Mitgliedstaaten verpflichten sich in den nächsten Jahren 5% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Genauer gesagt 3,5% direkt für die Beschaffung von Waffen und militärische Ausrüstung und noch einmal 1,5% für infrastrukturelle Maßnahmen für die Verteidigung. Damit setzt sich der amerikanische Präsident Donald Trump auf ganzer Linie durch, nachdem er in den letzten Monaten seit seinem Amtsantritt im Januar gedroht hatte, sich aus der NATO zurückzuziehen. Auch Artikel 5 des NATO-Vertrages wurde noch einmal ausdrücklich bestätigt. Er regelt den sogenannten Bündnisfall und besagt, dass ein bewaffneter Angriff gegen ein oder mehrere NATO-Mitglieder als ein Angriff gegen alle betrachtet wird und dass jedes Mitglied im Falle eines solchen Angriffs dem angegriffenen Staat Beistand leistet, indem es die Maßnahmen trifft, die es für erforderlich hält. Alles in allem war die Feuertaufe für den neuen Generalsekretär Mark Rutte ein voller Erfolg. Das Treffen war hervorragend organisiert und ist, entgegen größter Befürchtungen, ohne Zwischenfälle verlaufen. Mark Rutte ist nicht der erste Niederländer, der das Amt des Generalsekretärs innehat. Er ist der vierte Amtsträger. In dieser Folge unseres Podcasts werde ich die vier niederländischen NATO-Generalsekretäre, ihre politischen und diplomatischen Hintergründe, einmal Revue passieren lassen. Der erste in der Reihe war Dirk Sticker. Sticker wurde am 5. Februar 1897 in Winschoten geboren. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Groningen. Nach dem Studium stieg Sticker ins Bankgeschäft ein. Im Jahr 1935 wurde er Direktor bei der Brauerei Heineken. Diesen Posten hatte er bis 1948 inne. 1945 war er einer der Gründer der Stichting van de Arbeid, ein niederländisches Beratungsgremium zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und legte damit den Grundstein für Tarifverhandlungen in den Niederlanden. Seine politische Karriere begann unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. 1946 war er Gründungsmitglied der Partei van de Vrijheid, Freiheitspartei, zusammen mit ehemaligen Mitgliedern der Vorkriegspartei Liberale Staatspartei, Liberale Staatspartei. 1948 wurde die Freiheitspartei Teil der Volkspartei voor Vrijheid en Democratie, die VVD, Volkspartei für Freiheit und Demokratie, welche noch heute die wichtigste liberale Partei in den Niederlanden darstellt. Sticker war der erste Vorsitzende der VVD. 1948 wurde Sticker Außenminister in der Regierung unter dem Sozialdemokraten Willem Drees. Dieses Amt übte Sticker bis 1951 aus. Wegen eines Misstrauensantrags aufgrund der Kolonialpolitik im Zusammenhang mit Neuguinea trat Sticker am 23. Januar 1951 zurück, kehrte jedoch weniger als zwei Monate später in sein Amt zurück. Seine Amtszeit dauerte vom 15. März 1951 bis zum 2. September 1952. Die Niederlande spielten während Stickers Amtszeit eine wichtige Rolle bei der Gründung von NATO und Montanunion. Nach seinem Ministeramt war Sticker von 1952 bis 1958 niederländischer Botschafter in Großbritannien. Zudem fungierte er als Vertreter der Niederlande in der Atlantischen Allianz und in der Organisation for European Economic Cooperation, OEEC, der Vorgängerorganisation von OECD. 1961 wurde Sticker als Nachfolger von Paul-Henri Spaak, NATO-Generalsekretär. Infolge gesundheitlicher Probleme trat er am 1. August 1964 von diesem Amt zurück. Dirk Sticker spielte eine wichtige Rolle in der Geschichte der NATO, insbesondere in den frühen Jahren des Kalten Krieges. Er übernahm das Amt 1961, kurz nach dem Bau der Berliner Mauer und während wachsender Spannungen zwischen Ost und West. Seine Amtszeit fiel in die kritische Phase der Kuba-Krise, eine der gefährlichsten Konfrontationen im Kalten Krieg. Als erfahrener Diplomat konnte er helfen, Spannungen innerhalb der NATO zu entschärfen. Er setzte sich für eine enge Abstimmung der Mitgliedstaaten ein, insbesondere zwischen Europa und den USA. Sticker stärkte das Verteidigungsprofil der NATO und unterstützte die Strategie der nuklearen Abschreckung in Absprache mit den USA. In einer Zeit, in der es Differenzen zwischen den NATO-Mitgliedern gab, etwa Frankreichs zunehmende Eigenständigkeit unter Charles de Gaulle, arbeitete er an der politischen Einheit des Bündnisses. Unter seiner Führung wurde die NATO als multilaterale Organisation weiter professionalisiert und modernisiert. Der zweite NATO-Generalsekretär von niederländischem Boden war Josef Luns, der das Amt von 1971 bis 1984 ausführte. Geboren wurde Luns am 28. August 1911 in Rotterdam. Er studierte Rechtswissenschaften und diplomatisches Recht in Amsterdam, Berlin und London. Seine politische Karriere begann in den 40er Jahren im niederländischen Außenministerium. 1952 wurde er Außenminister der Niederlande, ein Amt, das er über 19 Jahre hinweg innehatte. Damit war er einer der längst dienenden Außenminister Europas in der Nachkriegszeit. Als Außenminister war Luns ein überzeugter Atlantiker. Er setzte sich entschieden für die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten ein und war ein Befürworter einer starken transatlantischen Verteidigung gegen die Bedrohung durch die Sowjetunion. Luns wurde 1971 zum 5. Generalsekretär der NATO ernannt und trat damit die Nachfolge von Manlio Brosio an. In dieser Funktion leitete er das Bündnis in einer Phase großer Unsicherheiten, geprägt durch die Ost-West-Konfrontation, die nukleare Aufrüstung und Herausforderungen sowie die sowjetische Invasion in Afghanistan 1979 sowie die Nachrüstungsdebatte in Europa. Luns gelang es, die Mitgliedstaaten der NATO trotz teils unterschiedlicher Interessen, etwa beim Umgang mit der Sowjetunion oder der Rolle Frankreichs, zusammenzuhalten. Seine diplomatische Erfahrung und sein scharfer Verstand machten ihn zu einem geschickten Vermittler. Unter seiner Amtszeit wurde der NATO-Doppelbeschluss verabschiedet, der die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in Europa sowie gleichzeitig Rüstungskontrollverhandlungen mit der Sowjetunion vorsah. Luns spielte dabei eine entscheidende Rolle, da er als Vermittler zwischen Washington und den europäischen Hauptstädten agierte. Luns war skeptisch gegenüber einseitigen Zugeständnissen an den Warschauer Pakt und forderte eine Politik der Stärke und der klaren Kommunikation. In seiner Amtszeit wurde die Verwaltungsstruktur des Bündnisses modernisiert und die Rolle des Generalsekretärs gestärkt. Luns war bekannt für seinen scharfsinnigen Humor, seine direkte Art und seine fundierte Kenntnis internationalen Beziehungen. Er war kein Technokrat, sondern ein pragmatischer Diplomat, der den Wert militärischer Abschreckung ebenso verstand wie die Bedeutung diplomatischer Signale. Sein Führungsstil war bestimmt, aber kooperativ. Er legte großen Wert auf Konsens innerhalb des Bündnisses, ohne dabei vor klaren Worten zurückzuschrecken. Insbesondere gegenüber Mitgliedstaaten, die aus seiner Sicht die Geschlossenheit des Bündnisses gefährdeten. Josef Luns trat 1984 von seinem Amt zurück, doch sein Einfluss auf die NATO ist bis heute spürbar. Er wird oft als eine der Schlüsselfiguren bezeichnet, die das Bündnis durch die schwierigsten Jahre des Kalten Krieges navigiert haben. Seine pragmatische Mischung aus Loyalität zum Westen, strategischem Denken und diplomatischem Geschick machte ihn zu einem unverzichtbaren Akteur der transatlantischen Sicherheitspolitik. Sein Name steht für die Festigung der NATO als Verteidigungsbündnis in einer Zeit globaler Umbrüche und für das Ideal eines vereinten Westens in der Verteidigung gemeinsamer Werte. Der dritte in der Reihe der niederländischen NATO-Generalsekretäre war Jaap de Hoop Scheffer. Jaap de Hoop Scheffer war von 2004 bis 2009 Generalsekretär der NATO, eine Amtszeit, die in eine Phase tiefgreifender geopolitischer Veränderungen fiel. Unter seiner Führung entwickelte sich das Verteidigungsbündnis weiter und versuchte, auf die sicherheitspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu reagieren. Jaap de Hoop Scheffer wurde 1948 in Amsterdam geboren. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Leiden und trat anschließend in den diplomatischen Dienst der Niederlande ein. Nach verschiedenen diplomatischen und politischen Stationen, unter anderem als Außenminister der Niederlande zwischen 2002 und 2003, wurde er am 1. Januar 2004 zum 11. Generalsekretär der NATO ernannt. De Hoop Scheffers Amtszeit war geprägt vom Kampf gegen den internationalen Terrorismus nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Die NATO hatte bereits 2003 das Kommando über die internationale Schutztruppe in Afghanistan, ISAF, übernommen. Ein historischer Schritt, da es sich um die erste größere Operation des Bündnisses außerhalb Europas handelte. Als Generalsekretär koordinierte de Hoop die weitere Entwicklung dieses Engagements. Unter seiner Führung wurde die ISAF-Mission massiv ausgeweitet und erreichte landesweite Präsenz in Afghanistan. Er betonte wiederholt, dass Sicherheit und Wiederaufbau nur gemeinsam gelingen könnten und forderte mehr zivile wie militärische Beiträge der Mitgliedstaaten. Ein zentrales Anliegen de Hoop Scheffers war die strategische Erneuerung der NATO. Er trieb Diskussionen über ein neues strategisches Konzept voran, das die NATO auf Bedrohungen wie Cyberkrieg, Proliferation von Massenvernichtungswaffen und fragile Staaten vorbereitet sollten. Zwar wurde das Konzept erst 2010 verabschiedet, doch seine Grundlagen wurden in seinen Amtszeit gelegt. Zudem fiel seine Amtszeit in eine Phase weiterer NATO-Erweiterungen. Staaten wie Bulgarien, Rumänien, die Slowakei und die baltischen Staaten traten dem Bündnis bei. De Hoop Scheffer war ein klarer Befürworter der Osterweiterung, betonte aber auch die Notwendigkeit des Dialogs mit Russland. Ein Spagat, der angesichts zunehmender Spannungen mit Moskau zunehmend schwierig wurde, insbesondere nach dem Kaukasuskrieg 2008. Kritiker warfen de Hoopscheffer vor, sich zu sehr auf die militärische Dimension der NATO zu konzentrieren und die politische Abstimmung unter den Mitgliedstaaten zu wenig gefördert zu haben. Auch das Engagement in Afghanistan blieb kontrovers. Viele Mitgliedstaaten waren nicht bereit, Kampfeinsätze zu übernehmen, was die Effizienz der Mission beeinträchtigte. Dennoch wird de Hoopscheffer als ein Generalsekretär in Erinnerung bleiben, der die NATO als global handlungsfähiges Bündnis positionierte. Er setzte wichtige Impulse zur Reform und Modernisierung, bereitete die Allianz auf neue sicherheitspolitische Realitäten vor und schuf die Voraussetzungen für eine stärkere Kooperation mit Partnerländern weltweit. Jaap de Hoopscheffer leitete die NATO in einer Zeit globaler Herausforderungen und Unsicherheiten. Sein Führungsstil war diplomatisch, aber entschieden. Seine Politik geprägt von transatlantischen Überzeugungen und Reformbereitschaft. Auch wenn nicht alle seine Ziele vollständig umgesetzt wurden, trug seine Amtszeit maßgeblich zur Transformation der NATO zum klassischen Verteidigungsbündnis hin zu einem global agierenden sicherheitspolitischen Akteur bei. Und nun, seit dem 1. Oktober 2024 ist Mark Rutte der 14. insgesamt und der 4. niederländische NATO-Generalsekretär. Er war zuvor 14 Jahre lang Premierminister der Niederlande. Mark Rutte ist eine der prägendsten Persönlichkeiten der niederländischen europäischen Politik der letzten Jahrzehnte. Seit 2010 bekleidete er das Amt des Ministerpräsidenten der Niederlande und hat sich als ein pragmatischer, konsensorientierter und erstaunlich resilienter Politiker erwiesen. Mit seiner liberalen Haltung, seinem Humor und seinem Ruf als Mr. Teflon, an dem Skandale scheinbar spurlos abprallen, hatte Rutte politische Stürme überstanden, die andere längst aus dem Amt gefegt hätten. Mark Rutte wurde am 14. Februar 1967 in Den Haag geboren. Er ist das jüngste von 7 Kindern einer bürgerlichen Familie. Sein Vater arbeitete bei einem niederländischen Handelsunternehmen mit engen Verbindungen zu Niederländisch-Indonesien. Rutte besuchte das Gymnasium und zeigte früh Interesse an Geschichte und Politik. Anschließend studierte er Geschichte an der Universität Leiden und schloss sein Studium 1992 ab. Parallel zu seinem Studium war er bereits politisch aktiv. Zunächst in der Jugendorganisation der rechtsliberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie, VVD. Nach seinem Studium arbeitete Rutte für den Unilever-Konzern, wo er verschiedene Positionen im Personalmanagement innehatte. Diese Erfahrungen in der Wirtschaft prägten seine pragmatische und lösungsorientierte Sichtweise, die später auch seine Politik kennzeichnen sollte. Sein politischer Aufstieg begann ernsthaft, als er 2002 vom Premierminister Jan-Peter Balkenende von der Christdemokraten zum Staatssekretär für Soziales berufen wurde. Später übernahm er das Amt des Staatssekretärs für Bildung. 2006 wurde Rutte zum Parteivorsitzenden der VVD gewählt, gegen die populäre Mitbewerberin Rita Verdonk und zugleich Spitzenkandidat seiner Partei bei den darauffolgenden Wahlen. Rutte wurde 2010 zum ersten Mal Premier. Es war eine Minderheitsregierung, die von der rechtspopulistischen PVV von Geert Wilders toleriert wurde. Diese Zusammenarbeit war umstritten und endete 2012 mit dem Bruch der Koalition über Sparmaßnahmen in der Euro-Krise. Die darauffolgende Große Koalition von 2012 bis 2017 mit der Sozialdemokratischen Partei von der Arbeit wurde als bemerkenswert pragmatisch wahrgenommen. Sie steuerte das Land relativ geräuschlos durch die wirtschaftlichen Nachwehen der Euro-Krise. Das dritte Kabinett von 2017 bis 2020 war eine Vier-Parteien-Koalition. Es war durchwegs schwierige Verhandlungen und politische Spannungen geprägt. Nicht zuletzt durch die Flüchtlingskrise und innereuropäischen Herausforderungen. Rutte 4 von 2022 bis 2024 begann unter dem Schatten der Covid-Pandemie. Die Regierung sah sich zunehmender Kritik in Fragen der Migration, Wohnungsnot, Umweltpolitik und der Digitalisierung ausgesetzt. Im Juli 2023 erklärte Rutte nach einem Koalitionsbruch zum Thema Asylpolitik, dass er sich aus der aktiven Politik zurückziehen werde. Er blieb jedoch bis zur Bildung einer neuen Regierung geschäftsführend im Amt. Mark Rutte ist überzeugter Liberaler mit wirtschaftsfreundlicher Ausrichtung. Er stand für Haushaltsdisziplin, offene Märkte und ein starkes Europa, aber mit nationaler Souveränität als wichtigem Prinzip. Seine Politik war häufig geprägt von Pragmatismus statt Ideologie. Stilistisch gilt Rutte als volksnah, humorvoll und sachlich. Er ist bekannt für sein Fahrradfahren zur Arbeit, seine Vorliebe für Bescheidenheit und das Fehlen jeglicher Eitelkeit. Eigenschaften, die ihn in den Niederlanden über eine lange Zeit populär machten. Trotz seiner Langlebigkeit in der Politik war Rutte nicht frei von Kritik. Der schwerwiegendste Skandal war der sogenannte Kinderopfang-Zuschlag-Affäre, Kindergeldskandal, bei dem tausende Familien fälschlicherweise der Sozialleistungsbetrugs beschuldigt wurden. Der Skandal führte 2021 zum Rücktritt des dritten Kabinetts Rutte. Auch wird Rutte vorgeworfen, ein zu geschickter Taktierer zu sein, der Konflikte ausweicht und sich zu wenig für strukturelle Reformen einsetzt. Sein Umgang mit politischen Partnern, freundlich, aber manchmal auch als opportunistisch empfunden, brachten ihm Respekt, aber durchaus auch Misstrauen. In Brüssel war Rutte oft ein Vermittler zwischen Nord- und Südeuropa. Besonders in der Euro-Krise trat er als Vertreter der sogenannten sparsamen Vier auf. Länder, die für eine restriktive Haushaltsführung plädierten. Er pflegte enge Beziehungen zu Deutschland, insbesondere zu Angela Merkel, galt aber auch als jemand, der europäische Integration nicht um jeden Preis verfolgt. Im Jahr 2024 kündigte Rutte an, für den Posten des NATO-Generalsekretärs zu kandidieren, mit Unterstützung der USA, Deutschlands und vieler anderer Mitgliedstaaten. Er wurde schließlich im Sommer 2024 als Nachfolger von Jens Stoltenberg bestätigt und trat das Amt im Herbst 2024 an. Seine internationale Erfahrung, sein diplomatisches Geschick und seine Standhaftigkeit machten ihn zum idealen Kandidaten in einer Phase wachsender geopolitischer Spannungen. Nun ist er also im Amt und es kann kein Zweifel darüber geben, dass er mit dem Gipfel in Den Haag am 24. und 25. Juni seine erste Bewährungsprobe als Generalsekretär bestanden hat. Ob das so bleibt, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Er hat zum amerikanischen Präsident ein gutes Verhältnis, auch schon als Ministerpräsident der Niederlande, aber Trump bleibt unberechenbar, auch oder gerade für die übrigen Mitgliedstaaten der NATO. Es gilt, die NATO als Bündnis zu stärken und die 32 Mitglieder zusammenzuhalten und Konsens zu erzielen. Das ist seine Aufgabe für die nächsten Jahre. Es ist alles in allem sicherlich müßig, die vier NATO-Generalsekretäre aus den Niederlanden miteinander zu vergleichen. Jeder agierte und agiert in seiner Zeit, geprägt von den herrschenden Zeitläuften. Dick Sticker war bemüht, das Bündnis organisatorisch zu stärken und die Konflikte der frühen 60er Jahre mit dem Bau der Berliner Mauer und der Kuba-Krise diplomatisch einzudämmen. Josef Lünz spielte eine große Rolle beim NATO-Doppelbeschluss der frühen 80er Jahre als Vermittler zwischen Washington und den europäischen Verbündeten. Und Jaap de Hoop Scheffer war mit dem Terrorismus des 11. September und mit dem Afghanistan-Konflikt konfrontiert. Darüber hinaus managte er die Erweiterung des Bündnisses mit den Staaten des ehemaligen Ostblocks. Ja, und Mark Rutte? Wir werden sehen, womit er in den nächsten Jahren zu kämpfen hat und wie geschickt er die Belange des Bündnisses verteidigen wird. Das war's, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal gefallen, wie so oft. Wenn es so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.